Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, es geht um gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Staatsmodernisierung und der Rolle der Kommunen dabei. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Servicestelle Kommunen in der einen Welt, SKEW. Eine Nachhaltigkeitsstrategie für Ihre Kommunalverwaltung, faire Löhne für die Näherinnen und Näher der neuen Feuerwehrbekleidung, gemeinsame Klimaschutzprojekte mit Ihrer Partnerkommune in Costa Rica, die Servicestelle Kommunen in der einen Welt, kurz SKEW, unterstützt bereits über 1000 Gemeinden, Städte und Landkreise im Einsatz für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. Zum Beispiel im Bereich der fairen Beschaffung oder in Partnerschaftsprojekten mit Kommunen im globalen Süden. Mit unseren Förderprogrammen können Sie auch aktiv werden und ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft setzen. Rufen Sie uns an und lassen Sie sich ganz unverbindlich beraten unter 0228 20 717 2670. Weitere Informationen gibt es auch unter www.service-eine-welt.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Aber jetzt zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, Ann-Kathrin Riedel, die Geschäftsführerin von Next e.V. bei uns zu haben. Next e.V. ist eine gemeinnützige Plattform, die sich der digitalen Transformation in der Verwaltung widmet. Ann-Kathrin hat sich in vielen Bereichen der digitalen Gesellschaft einen Namen gemacht. Zuletzt wurde sie als Woman of the Year 2024 in der Kategorie E-Government und Leadership ausgezeichnet. Sie spricht regelmäßig zu Themen rund um Digitalisierung, Gesellschaft und Demokratie. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation und die Rolle, die Kommunen dabei spielen und wie unser Staat dabei organisiert sein soll.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Zu Beginn, weil es bestimmt nicht alle wissen, obwohl es bestimmt alle wissen müssten, kannst du mal ein bisschen was über Next e.V. erzählen?
Gerne. Next ist, wie du schon gesagt hast, ein Verein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Uns gibt es jetzt seit 2018 und der ist aus der Idee heraus entstanden, dass das mit dieser Digitalisierung nicht weggehen wird und sich die Menschen, die in der Verwaltung sind und an diesen Themen arbeiten, über alle föderalen Ebenen hinaus am besten mal vernetzen sollten. A, um sich zu bestärken, aber B, eben auch, um Best Practices auszutauschen. Und das machen wir. Wir sind mittlerweile ein Netzwerk, das über 5000 Menschen erreicht. Und wir haben verschiedenste Communities of Practice. Ich meine, es sind 17 zu Themen der digitalen Transformation. Also es können rein technische Themen sein, wie Cloud oder KI oder Chatbots, aber eben auch, sag mal, softere Transformationsthemen wie Veränderungsmanagement oder Innovationsmanagement, aber auch kollegiale Beratung. Und da kommen eben in diesen Communities of Practice zu diesen Themen, die ich gerade genannt habe, Leute aus allen hierarchischen Ebenen, föderalen Ebenen zusammen in einem geschützten Raum, digitalen Raum, damit man keine Reisekosten hat und kann ja Vorträgen zuhören von Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit aus einer Verwaltung, wie sie Dinge toll umgesetzt haben, beispielsweise ein Chatbot implementiert haben, was da die Erfahrungen sind, sodass man voneinander lernen kann und eben Verwaltung only, das ist unser USP.
Also quasi sowas wie das Netzwerk Junge Bürgermeister, nur fokussiert auf Verwaltung und nicht auf die Person und
genau.
Die Position, sondern dann die komplette Verwaltung und auch dann Bund, Land, Kommunen,
genau.
Bundesbehörden, alles, was da so kreucht und fleucht.
Alles, was da ist und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, es kostenlos mitzumachen. Das heißt, man muss weder im Verein Mitglied werden noch irgendwas bezahlen. Die Eintrittskarte ist die dienstliche E-Mail-Adresse, anhand derer wir dann erkennen, dass jemand wirklich zur öffentlichen Hand gehört, damit wir ihm garantieren können, dass das ein geschützter Raum bleibt.
Okay. Und man tauscht sich da aus über die verschiedensten Ebenen, was man also austauschen kann und auch was man vielleicht nicht austauschen kann.
Genau, also es können eben sein, wie man ein Projekt erfolgreich implementiert hat, beispielsweise ein Chatbot. Es können aber auch Methodiken sein zum Thema Projektmanagement. Auch da gibt es ja ganz viele Dinge, wo Menschen in der Verwaltung merken, da fehlt es an Kenntnissen oder da möchte man sich einfach auch mal challengen, Ideen, neue Inspiration bekommen für Methoden. Über agile Methoden sprechen wir regelmäßig viel. Da haben wir die Community agile VorantreiberInnen. Also es geht eben ganz viel um das Thema Peer-to-Peer-Learning, voneinander lernen. Denn gerade in Kommunen, wir haben 11.000 Kommunen, 11.000 Mal die gleichen Herausforderungen, Probleme, aber auch Lösungen. Und Nextip gibt es eben einen Ort, wo ich das niedrigschwellig teilen kann, aber auch Verbündete finden kann. Denn gerade in Kleinkommunen bin ich vielleicht als Person, die für Transformationen verantwortlich ist, qua der Kleinkommune die einzige Person und kann dann über Next Mitstreiter finden, die mich bestärken oder ich mich einfach challengen kann, wenn ich Ideen habe oder Inspiration brauche.
Jetzt ist ja zum Thema Verwaltungsmodernisierung seit Jahren wie die Diskussion und Deutschland ist zu langsam und nicht digital genug. Wie sieht das denn jetzt aus der Perspektive von dir aus? Seit 2018 seid ihr dabei, 5.000 Beteiligte. Wie sehen die das? Wie seht ihr das?
Dazu muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt erst seit fast 2 Jahren, also im März werden es 2 Jahre dabei und man schaut, also ich schaue natürlich innerhalb dieser 2 Jahre drauf, aber auch so aus meinem politischen Engagement, aber auch als Bürgerin. Und da muss man konstatieren, es ist noch wahnsinnig viel zu tun, das ist keine Frage. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, und da bin ich meiner Arbeit bei Next wahnsinnig dankbar, wie viele, wirklich unfassbar viele Menschen es gibt, die daran arbeiten, dass diese Verwaltung wieder leistungsfähiger wird, dass sie modernisiert wird, dass wir eben den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen, die Leistungen, die sie benötigen, zeitnah und effizient und gerne auch nutzerzentriert zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch drüber reden, dass unser größtes Problem nicht ist, dass uns die Leute fehlen in der Verwaltung, die das können und wollen, sondern eben teilweise ein gewisser politischer Wille, der fehlt, das wirklich umzusetzen. Denn wenn wir uns mal anschauen, ja, wie sehr das prioritär behandelt wird oder wie sehr das Thema ist, muss man doch feststellen, dass da noch deutlich Luft nach oben ist. Wir reden sehr viel ja auch gerade aktuell über Bürokratieabbau, aber meiner Meinung nach trifft das nicht den Kern des Problems, weil ich mit einem Bürokratieabbau nicht an die Prozesse rangehe und da keine Effizienz erfahre. Und das müsste das Thema sein. Und ich glaube, ja, daran hapert es ein wenig. Okay.
Jetzt wird ja auch oft gesagt, Verwaltung ist gar nicht zu modernisieren. Da sind so viele beharrende Kräfte in der Verwaltung, in der Politik. Du hast es gerade angesprochen. Eigentlich braucht man einen ganz großen Ansatz. Was siehst du denn da? Kann sich Verwaltung aus sich selbst heraus reformieren? Du hast die vielen Menschen angesprochen, die das eigentlich wollen.
Ich glaube, Verwaltung muss sich aus sich heraus transformieren. Gleichzeitig bedeutet das natürlich nicht, dass ich nicht von außen Impulse benötige. Aber wenn ich sage, ich möchte Verwaltung oder ich sehe nicht, dass Verwaltung sich von innen heraus transformieren kann, / muss, dann glaube ich, ignoriere ich die Menschen, die dort arbeiten. Denn wenn ich das nicht glaube, dann muss ich mit Zwang die dazu bewegen, anders zu arbeiten. Und das wird nicht funktionieren. Also dafür sind wir als Menschen einfach zu träge. Das kennt ja jeder von sich, irgendwie mal einen anderen Weg morgens zur Arbeit gehen oder irgendwelche Routinen anders zu machen. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss die Mitarbeitenden, entweder die ich schon habe, die total motiviert sind und voran sind, denen auch noch mehr Raum geben, ihre Ideen zu verwirklichen und gleichzeitig denen, die noch nicht so sehr begriffen haben, wie sie sollten, dass auch sie ihren Beitrag zu einer Transformation leisten müssen und zur Digitalisierung, den Anreize geben, neu zu denken, anders zu denken und das voranzubringen. Gleichzeitig, und das hatte ich ja gerade angedeutet, braucht es eben auch diese Führungsverantwortung auf der politischen Ebene und auch darunter, dazu sagen, wir gehen da jetzt lang und wir machen das jetzt. Also es braucht sowohl von unten als auch von oben da dieses Commitment und den Willen, das mitzugehen. Ich glaube, wir brauchen Inspiration von außen. Wir reden ja sehr viel immer über auch Querwechsler aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung, gerne auch hin und zurück, um da Ideen reinzubringen. Aber ich glaube, Verwaltung ist auch ein System, das man verstanden haben muss in den Mechanismen, weswegen es, glaube ich, sinnvoll ist, sich nicht auf Außenstehende alleinig zu verlassen bei dem Thema.
Jetzt wird ja auch oft der Vorwurf, sage ich jetzt mal so, erhoben, dass wir gar kein Erkenntnisproblem haben, sondern halt ein Umsetzungsproblem. Also es ist eigentlich schon alles gesagt und es ist eigentlich auch schon alles bekannt, wo man ran müsste. Und dieser wunderbare Beaumont irgendwie, wenn man einen scheiß analogen Prozess hat und den digitalisiert, hat man halt dummerweise nur einen scheiß digitalen Prozess, aber noch immer noch keinen sinnvollen. Wo stolpern denn alle immer drüber, dass sich scheinbar nichts bewegt oder bewegt sich viel mehr, als wir das mitbekommen?
Ich glaube, auch hier beides ist richtig. Also zum einen bin ich nicht mehr von dem Spruch überzeugt, dass wir kein Erkenntnisproblem haben. Unsere Erkenntnis reicht halt nicht weiter darüber hinaus, dass wir die Verwaltung modernisieren müssen. Und da hört es halt leider auch schon auf in einer öffentlichen Diskussion. Und wenn ich wieder daraufhin zurückgehe, dass ich sage, wir brauchen eine politische Führungsverantwortung, das muss prioritär sein, dann muss halt auch mehr kommen als wir brauchen Verwaltungsdigitalisierung, wir brauchen Once-Only-Prinzip und es muss einfach der Zugang sein. Das ist mir zu wenig, um sagen zu können, wir hätten kein Erkenntnisproblem. Dann hätten wir kein Erkenntnisproblem, dann müsste ich nicht immer darauf hinweisen, dass wir halt schon ein Problem damit haben, wie arbeiten eigentlich Behörden innerhalb, wie arbeiten die miteinander. Ich bin ja auch im Beirat zur Umsetzung der Digitalstrategie Deutschland, da veröffentlichen wir nächste Woche unseren Abschlussbericht. Und die Einblicke, die man da bekommen hat, ist halt teilweise schon erschreckend. Und auch da können die Verwaltungsmitarbeitenden halt nichts dafür. Beispielsweise, wenn es keine über Ministerien übergreifende modernen Arbeitsplattform gibt, wo ich halt auch gemeinsam an einem Dokument arbeiten kann. Ja, da fängt es halt schon mit an. Und wenn mir das nicht bewusst ist, wie Mitarbeitende in der Verwaltung arbeiten müssen, da brauchen wir auch gar nicht über das Faxgerät reden, ne? Das geht auch, fängt schon damit an, dass ich solche Tools gar nicht habe, dann haben wir halt schon ein Erkenntnisproblem. Auch bei der Frage, wie mache ich eigentlich Gesetzgebung? Ist die denn so, dass ich sie auch gut übersetzen kann? Und dann sind wir bei dem Spruch mit den Prozessen. Wir machen halt häufig ja eher eine Elektrifizierung, denn eine digitale Transformation eines Prozesses. Und wenn ich weiterhin auch in der politischen Verantwortlichkeit, aber auch in der Verwaltung Leute haben, die einer handschriftlichen Unterschrift mehr trauen als der digitalen Identität, dann muss ich sagen, dann haben wir ein Erkenntnisproblem. Und den zweiten Punkt, ach ja, mit der Frage, ob wir schon viel weiter sind. Ich glaube, auch das ist wahr, denn ich würde sagen, es gibt in Deutschland nicht die eine Kommune, die alles perfekt macht. Aber ich würde mir wünschen, dass politisch Verantwortliche statt nach Estland mal durch Deutschland reisen und sich Kommunen angucken. Denn wir haben in zahlreichen Kommunen zahlreiche einzelne tolle Projekte, die richtig toll funktionieren, wo ich sage, und da kommt auch wieder Next ins Spiel, kopiert das, kopiert das, kopiert das. Denn wir brauchen nicht diesen einen großen Wurf oder den einen großen Heilsbringer, sondern wir haben in ganz vielen Bereichen schon ganz, ganz viele tolle Lösungen, die umzusetzen sind. Aber ich als Bürgerin bekomme das ja meistens nur in meiner eigenen Kommune mit und nicht, wie es in der Nachbarkommune vielleicht deutlich besser läuft. Das heißt, die stärker auch zu einer Sichtbarkeit bringen, um auch fürs psychologische Wohl mitzuzeigen, wir können das ja doch, wir haben die Fähigkeiten, wir kriegen das Problem auch woanders gelöst. Das würde ich mir wünschen.
Wo liegt denn da deiner Meinung nach, oder was sollte man zuerst anfassen? Das ist jetzt eine Riesenbaustelle. Und wenn ich mir die ganzen Themen angucke, also die Formulare gerade in der Sozialversicherung und Sozialverwaltung sind ja legendär, nenne ich es mal. Ich durfte letztens irgendwie, was das Thema Vollwaisenrente betrifft, meinen Antrag ausfüllen. Da ging es um einen Anspruch von unter 10 Euro und das waren 80 Seiten. Das war natürlich nicht nur auf Waisen, sondern auch auf Witwen und auf alles Mögliche. Und man musste irgendwie, ob man schon mal in Amerika gelebt hat, ankreuzen, bis zu weiß der Geier was. Dann ist das, was sozusagen die das im Bürgeramt, nenne ich jetzt mal, angesiedelte, vom Pass bis zum Wohnanmeldung und all solchen Geschichten. Oder ist es das, was jetzt auch immer gerne durch die Medien geht, irgendwie diese zahllosen Leitsordner, da wird ja dann Verwaltung immer drin gemessen, in wie viele Leitsordner passt ein Antrag, wenn es gerade um Windkraft oder Ähnliches geht. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Fälle und wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Hintergründe, warum das so ist, wie es ist. Was ist da am dringlichsten anzufassen oder müssen wir einfach alles gleichzeitig schaffen?
Also ich habe keine Antwort auf die Frage, wie wir priorisieren sollten. Ich glaube einfach dahin gehen und das wird jetzt schon bei diesen Fokusleistungen des OZGs auch gemacht, was wird am meisten genutzt? Wo habe ich auch den größten Impact, dass die Bürgerinnen und Bürger das merken oder die Unternehmen? Man verliert sich aber manchmal auch in so kleinen Sachen, die dann halt schnell gehen und sich dann damit brüstet, dass irgendeine Leistung schon digital ist. So, wenn ich davon erfahre, immer fasziniert bin, was man alles irgendwie beantragen kann oder es für Scheine auszustellen geht oder Ähnliches. Ich glaube, und auch das ist ein Thema, über das wir viel zu wenig sprechen, ist das nutzerzentrierte Design bei solchen Leistungen, wie du sie gerade angesprochen hast. Denn wir haben ja ganz häufig eine Sprache, aber auch Bedarfe der Verwaltung selbst, die sich in diesen Formularen widerspiegeln, die aber nicht die Bedarfe und die Sprache, die ich als Bürgerin habe, widerspiegeln. Und wenn auch ich als jemand mit Studienabschluss vor solchen Unterlagen sitze und mich frage, was möchtet ihr jetzt von mir? Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich immer sage, das Digitale ist für ältere Menschen auch nicht der Hinderungsgrund. Es ist häufig eben die nicht nutzerzentrierte Sprache, also die Sprache, dass ich das verstehe, da hindert mich das. Und dann gibt es so eigentlich relativ banale Dinge, muss man mal ganz ehrlich sagen, die man da machen könnte. Der Digitalservice des Bundes macht das ja, die setzen sich einfach mit den potenziellen Nutzerinnen eine Anwendung zusammen und fragen die mal, versteht ihr denn das, was ihr dort machen sollt, was ihr ausfüllen sollt? Und da merkt man ja relativ schnell dann, ist das allgemein verständlich, was ich hier als Behörde für Informationen von der Person brauche oder nicht? Und auch, ob der Weg eben zu einer Leistung, es kann jetzt ja, ne, das klassische Formular sein, es kann aber auch das digitale Formular sein, ob das verständlich gemacht ist. Mhm. Und das ist ein Punkt, der fehlt halt häufig in der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Dazu muss man aber auch sagen, es fehlt halt aber auch ein Verständnis dafür. Und ich glaube, das ist auch eine typisch deutsche Sache, das ist gar nicht so die Verwaltungssache, dieses es auch schön und designen und eben nutzerzentriert zu designen, sondern sich da halt auch eben die Kapazitäten dafür zu haben, das heißt auch das Personal und die entsprechenden Stellen, um das in meiner digitalen Anwendung entwickeln zu können.
Steht einem da auch manchmal sozusagen als Hinderungsgrund entgegen, dass wir ja in der Verwaltung eher drauf aus sind, nicht was sinnvoll zu machen, sondern nur was nicht falsch zu machen, das ist rechtssicher zu machen. Aber wie kann man das, weil das ist ja eigentlich einer der zentralen Punkte, dass es eben rechtssicher ist, dass es eben für alle gleich ist. Das ist ja auch was unsere Demokratie ausmacht, dass man nicht, weil man irgendwie, ne, dass man, klar, die Baugenehmigung, es gibt kein politisches Baurecht, sondern es gibt halt ein Baurecht und das ist für alle gleich.
Ja, genau.
Und wie kriegt man das eine hin, zu gewährleisten, ohne das andere sozusagen zu sehr nur drauf zu gucken, Hauptsache ich mache nichts falsch, dann nicht zu übertreiben?
Ich bin da jetzt nicht so die Expertin dafür. Was ich mitbekomme aus Gesprächen ist auch da, dass es da natürlich auch wieder Verantwortung von Führungskräften ist, meinen Sachbearbeitern da klarzumachen, da wo sie Ermessensspielräume haben, dass sie da nicht, also ne, weil die haben natürlich Angst, in Verantwortung gezogen zu werden, wenn ich meinen Ermessensspielraum zugunsten des Antragstellers irgendwie ausübe und das dann negativ auf mich zurückfällt, weil es vielleicht doch irgendwie nicht so angemessen war. Also da geht es klar für die Beschäftigten in der Verwaltung natürlich eine Rechtssicherheit zu schaffen und das auch als Führungskraft denen nochmal klarzumachen. Und gleichzeitig ist das aber auch eine Frage, und ich habe keine Ahnung, wie man das beantwortet, aber auch eine Frage des Mindsets in der Verwaltung allgemein. Wenn wir da mal zu unseren skandinavischen Nachbarn schauen, da hat die Verwaltung nicht das Image, ein Verhinderer zu sein, sondern zu sagen, wie können wir denn gemeinsam dein Vorhaben ermöglichen? Das sehen wir natürlich auch in der deutschen Verwaltung. Also ich würde mal sagen, auch gerade in kleineren Kommunen, wo man sich kennt, wo man schaut, wie kriegen wir das irgendwie gemeinschaftlich hin? Aber ich glaube, das muss generell stärker in unserer Kultur verankert werden, zu gucken, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Was für Möglichkeiten habe ich als Verwaltung? Ich habe das in einem Text von Professor Hill von der Universität Speyer gelesen, der da sehr schön gesagt hat, auch die Polizei hat ja so einen Imagewechsel, wir sind dein Freund und Helfer hinbekommen. Ja? Mhm. Und auch, ne, das ist der öffentliche Dienst, also wie kann die Verwaltung dahin kommen, dass ich dein Freund und Helfer bin und dich unterstützen? Und das heißt ja gleichzeitig trotzdem noch zu sagen, wir haben uns hier ein Recht und Gesetz zu halten. Du kannst zwar dein Haus bauen, aber so, dass es den Vorgaben entspricht.
Aber wir machen das möglich.
Genau.
Ja, ist eigentlich ein sehr schöner Ansatz. Vielleicht ist das ein guter Übergang. Es kursieren ja in den letzten Wochen vor allem wirklich erstaunlich viele Papiere, Initiativen, die Impulse für eine zukunftsfähige Verwaltung, für Staatsmodernisierung, von Neustart ist da die Rede, zukunftsfähiger Staat, Staat für alle. Wie schätzt du das ein? Ist das gerade im Moment in oder ist es deswegen so viel, weil der Bedarfsdruck, sage ich jetzt mal, immer weiter wächst?
Sowohl als auch, wobei ich in ist natürlich, ich glaube, es kommt daher, dass der Bedarf stärker gesehen wird und die Menschen, die sich damit beschäftigen, natürlich auch auf ein Momentum durch die jetzt vorgezogene Bundestagswahl hoffen. Und das meine ich im besten Sinne, weil denen, ich kenne glaube ich alle persönlich, die jetzt da gerade was geschrieben haben, denen da wirklich ein Anliegen ist an diesem Thema, weil die alle begriffen haben, dass es bei der Digitalisierung, bei der Transformation der Verwaltung nicht nur so ein nice to have ist. Es wäre ja cool, wenn ich das irgendwie vom Sofa aus machen kann, sondern dass es da um die Leistungsfähigkeit des Staates geht und dass daran auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat hängt. Mhm. Ja, denn wenn ich meine Leistung nicht bekomme, da ewig drauf warten muss, Wohngeld beispielsweise 40 Wochen, dann finde ich das nicht überraschend, wenn ich mich als Bürgerin da vielleicht ein bisschen veräppelt fühle vom Staat, wenn ich so lange warten muss. Und die haben da eben ein wirklich ehrliches und aufrichtiges Interesse, weil die sich Sorgen um die Demokratie, um die Leistungsfähigkeit des Staates machen und wie ich finde auch sehr spannende und gute Impulse reingegeben haben.
Mhm. Gucken wir die mal vielleicht so ein paar durch. Ralf Brinkhaus, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der CDU, also auch durchaus auch ein Schwergewicht im politischen Berlin, hatte 100 Vorschläge für den Neustart, also nicht Start, sondern Staat, betont eine Neuordnung der finanziellen Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, schlägt ein Transformationsministerium vor. Hat er bei diesen 100 Vorschlägen die richtigen Fragen dabei?
Ich sag ja. Und er hat vielleicht nicht immer die richtigen Antworten, aber die richtigen Themen und auch in der notwendigen Bandbreite, eben in dem Sinne, wie ich anfangs sagte, dass Bürokratieabbau uns nicht voranbringt und auch nicht weiterbringt. Und ich habe natürlich auch schon ein paar Mal mit Herrn Brinkhaus darüber gesprochen und diskutiert. Und gerade dieses Diskutieren ist ihm ein wichtiges Anliegen. Also er sagt mit seinen 100 Vorschlägen nicht, so machen wir es, sondern er liefert eine, wie ich finde, überaus wichtige Diskussionsgrundlage. Und er ist überaus erfreut immer, wenn jemand mit guten Argumenten kommt, warum einer dieser Vorschläge vielleicht nicht ganz so klug ist. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich brauchen. Diskussion anhand solcher Vorschläge, die halt weit darüber hinausgehen von der Postulierung, wir brauchen eine Verwaltungstransformation oder auch once only, da sollten wir ein bisschen drüber hinweg sein. Von daher finde ich das eine hervorragende Diskussionsgrundlage, die er uns da geliefert hat.
Trifft das auch? Fedora Hose und andere haben die Modernisierungsagenda für einen zukunftsfähigen Staat, ich glaube, in der letzten Woche irgendwie vorgestellt. Das ist dann jetzt eher sozusagen aus der SPD-Richtung. Da war dann jetzt nicht das Transformationsministerium, sondern der Vorschlag, das Ganze im Kanzleramt zu bündeln. Vielleicht für Fedor Hose als Staatskanzleichef sozusagen aus seinem Blickwinkel dann vielleicht auch eine sehr sinnvolle Ansiedlung, das sozusagen auch zur Chefsache zu machen. Gibt es sonst noch Unterschiede zwischen den beiden Papieren?
Das Papier aus der SPD ist, man merkt schon, auch ein sehr politisches Papier, also auf einer anderen Flughöhe, das aber auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, wie dringlich dieses Thema ist. Also die haben ja auch nochmal dargelegt, dass es diese Leistungsfähigkeit des Staates, gerade auch in Situationen, wie wir sie global haben, mit der Bedrohung durch Putin hier auf die Ukraine, wie wichtig da einfach ein handlungsfähiger und leistungsfähiger Staat ist. Und ich finde es sehr spannend, dass wir mittlerweile doch eine einheitliche politische Forderung nach einer zentralen Stelle finden, ob es nun ein Ministerium ist, das ich wie auch immer nenne, Digitaltransformation oder ähnliches, oder eben das am Kanzleramt ansiedle. Aber wir haben überall bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, noch mal stärker jetzt zu dieser Wahl diese Erkenntnis, dass es eine zentrale Stelle braucht, die sich in gehobener Position, also eben durch ein eigenes Ministerium und Ministerin dann beispielsweise oder eben ein Kanzler damit beschäftigt. Und das finde ich ist doch eine ganz wichtige Message. Und ich hoffe für die nächste Regierung, wie auch immer die sich bilden wird, dass das ernst genommen wird, weil wir sehen ja mit eben einem Ralf Brinkhaus, der sich jetzt die gesamte letzte Legislaturperiode mit diesem Thema beschäftigt hat, oder bei dem Papier der SPD, wo wir mit Fedor Ruhose einen noch amtierenden Staatssekretär haben, der ja auch im CIO des Landes Rheinland-Pfalz bis vor kurzem war, und Valentina Kerst, frühere Staatssekretärin in Thüringen für dieses Thema, Leute haben, die das ja auch aus der Praxis kennen und da eben ihre Expertise reingebracht haben und Erkenntnisse, dass so etwas einfach notwendig ist, um das Thema voranzubringen.
Mhm. Wo siehst du denn da jetzt dann die Rolle der Kommunen? Sind die dann die von oben erzählt bekommen, wie sie es besser machen?
Ich hoffe nicht. Die Kommunen sind für mich auch ein Thema, das mir dort deutlich zu kurz kommt in beiden Papieren. Generell eine Umsetzungsexpertise, und da würde ich die Kommunen mal mit reinnehmen, aber auch nachgeordnete Behörden beispielsweise. Auch von denen habe ich gehört, dass die viel zu wenig herangezogen werden, wenn es um ihre Kompetenz, eben die Umsetzung von Gesetzen geht. Und da würde ich mir doch deutlich mehr Austausch und eben Anfrage von Expertise holen. Wenn ich wieder zum Thema Wohngeld zurückgehe, soweit ich das der Presse entnommen habe, haben auch da bei der Erhöhung des Wohngeldes jetzt, vor 2 Jahren war das, glaube ich, ne? Vor einem Jahr, ich bin auch ein bisschen raus mit der Zeit. Aber es ist nicht so lange her. Aber
den Jahreswechsel, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht.
Also ist ja auch wurscht, es ist nicht so lange her. Aber da haben auch die Kommunen gesagt, ist schön, dass ihr das Wohngeld erhöhen wird, aber wir haben hier eine gewisse Expertise, weil so wird das nicht funktionieren, weil wir vollkommen überlastet sein werden. Ja? Und dann haben wir halt das Desaster, dass Menschen in einigen Kommunen bis zu 40 Wochen darauf warten müssen, weil halt nicht auf die Expertise gehört wurde, so wie können wir es denn besser machen. Und es hilft sehr häufig, dass auch Einblicke, die ich aus dem Beirat zur Umsetzung der Digitalstrategie bekommen habe, es hilft so dermaßen, einfach mal zu sagen, wir gehen jetzt erst 3 Wochen später mit einem Gesetz oder einem Projekt live, weil wir dann noch Fehler ausmerzen können, die es wirklich problematisch machen und die den Frust, sei es bei den Mitarbeitenden oder bei der Bevölkerung, einfach so dermaßen erhöhen, dass diese 3 Wochen es nicht wert sind zu warten. Und da würde ich mir eben wirklich viel mehr Rücksichtnahme auf die Expertise aus der Verwaltung allgemein wünschen, wie gesagt, dem nachgeordneten Bereich bis hin zu den Kommunen.
Jetzt machst du es mir schwer, weil ich jetzt gerade bei deiner Antwort irgendwie 5 Fäden irgendwie habe, wo ich jetzt weitergehen könnte, die ich alle spannend und beredenswert finde. Ich bleibe mal natürlich bei einem. Ein Punkt, der mir in dem Papier, was wir jetzt noch nicht hier angesprochen hatten, von Malte Spitz und Tarek Al-Wazir und anderen, also aus der grünen Richtung, kommt, hängen geblieben ist. Das Papier heißt ein Staat für alle, ein Staat, der einfach funktioniert. Da wird ja auch das sozusagen demokratietheoretische oder das Wichtige, dass wir halt einen funktionierenden Staat haben, um dieses verloren gegangene Vertrauen irgendwie auch wieder zurückzugewinnen. Aber der wichtigste Satz, der mir zumindest hängen geblieben ist, war der, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass in den letzten 15 Jahren die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fast auf dem gleichen Level geblieben sind, außer auf einem Bereich, und das ist irgendwie die Bundesverwaltung. Da sind also Bundesministerien, die teilweise um +40% zugelegt haben. Also die sich lauter Sachen ausdenken, die sich selber nicht umsetzen müssen, die für Vorgaben, aber wie es umgesetzt werden muss, zuständig sind, sei es beim Wohngeld, was du jetzt mehrfach angesprochen hast, oder sei es auch bei ganz vielen anderen Punkten. Also die es kompliziert machen, die sind mehr geworden, und die es umsetzen, die sind gleich geblieben. Ist da nicht einer der Hauptthemen, ist da der Hund begraben?
Ja, und ich meine sogar, ich schwöre jetzt nicht drauf, dass es vor allem auch die politische Ebene ist, die diesen enormen Aufwachs in den Bundesministerien bekommen hat.
Das werden sicherlich nicht Hausmeister und Pförtner sein.
Eben. Und das ist halt auch das, was mir so unfassbar viel Sorgen macht. Die letzten 2 Tage ging nochmal eine Position von Marco Buschmann, der jetzt nun Generalsekretär der FDP ist, rum, der sagte, ja, wir haben einen enormen Zuwachs an Personal in der Verwaltung, aber sie ist ja die letzten, ich weiß nicht, welche Jahreszahl er sagte, 15, 20 Jahre nicht merklich besser geworden und macht da halt so den Take, ja, die ist nicht effizient, die Verwaltung. Und da fände ich halt eben eine Differenzierung total wichtig, weil ja, wir haben einen enormen Aufwachs, wie auch das Papier der Grünen sagt, in der Bundesverwaltung, eben im politischen Teil. Also da sind alle Parteien, glaube ich, gleichmäßig verantwortlich dafür, wie sehr sie da aufgestockt haben in dieser und auch in den letzten Legislaturperioden. Und gleichzeitig ist aber eben auch wahr, dass wir diesen enormen Fachkräftemangel in der Verwaltung im öffentlichen Dienst haben. Also da ist ja der DBB, der jetzt, meine ich, im September die neuesten Zahlen gesagt hat, 570.000 offene Stellen, die wir da haben, die nicht besetzt sind. Gleichzeitig geht man davon aus, dass bis 2030 eine Million sind. Und das sind aber, genau wie du sagst, diese Stellen, wo ich dann aber Verwaltung bemerkbar mache und wo wir dann auch eben zu diesem Punkt hinkommen, wo ich als Bürgerin nicht das Gefühl habe, das Geld wird effizient eingesetzt, weil ich, nehmen wir das Wohngeldbeispiel, 40 Wochen darauf warten muss. Und die Kommunen sind so überlastet. Also ich habe da wirklich mal diverse Regionalzeitungen zu durchforstet. Wir haben Kommunen, die zig neue Mitarbeitende einstellen mussten, Sachbearbeitung, um diese Antragsflut zu bewältigen. Allein in Köln 100 Menschen, die sie einstellen mussten, plus 20 Hilfskräfte, um die Sachen vorzusortieren. Und Wohngeld, so habe ich erfahren, ist jetzt auch nicht der einfachste Antrag, sowohl für die Bürgerin als auch für den Sachbearbeiter, sodass die Einarbeitung eigentlich deutlich länger dauert. Und da haben wir ja ein totales Problem, wenn ich halt Leistungen so mache, dass ich da manchmal mehr Menschen für brauche, die ich aber gar nicht habe, in der umsetzenden Instanz, also der Kommune. Und das ist, finde ich, so ein sehr schönes Beispiel, wo wir diese Diskrepanz sehen und wo ich mir auch einfach mehr wünschen würde, gerade auch in der Bundespolitik, die ja viel breiter und deutlicher wahrgenommen wird als die Lokalpolitik, dass da deutlich differenzierter darüber gesprochen wird, wo haben wir einen Wasserkopf und wo haben wir eigentlich auch wirklich Leute, die fehlen. Denn wenn wir uns im OECD-Vergleich angucken, wie viele Menschen wir in der Verwaltung haben, dann sind wir da eher im Letzten, also am Ende pro Kopf. Und während wir immer darüber reden, dass der Staat bei uns so riesig ist, ist das nun nicht mehr der Fall. Und wir haben auch noch immer mehr Aufgaben, ne, die die Kommunen gerade übernehmen müssen, die man sich im Bund ausdenkt. Und ich glaube, da täte eine deutlich differenziertere Debatte über dieses Thema uns sehr, sehr gut.
Aber setzen da unsere Medien, nenne ich es mal so allgemein, die falschen Schwerpunkte, in dem der Bund sozusagen immer im Fokus steht? Und wenn dann aber irgendwo, dann sieht man dann der Hammer der Woche oder Mario Barth hat irgendwas wieder gefunden oder wo auch immer dann über Bürokratie gesprochen wird, wird es ganz oft sehr kommunal. Da wird dann, ne, dann werden die Massen an Leitsordnern für die Windkraftanlage. Das ist ja nicht das Klimaministerium oder Wirtschaftsministerium, was diese Leitordner produziert, sondern das ist dann das Landratsamt oder dass man dann halt mit dem Wohngeldantrag, das ist eine kommunale Sache, mit Kita-Plätzen, wo alles ganz schwierig ist oder dann der Ganztag in der Schule, das wird nicht umgesetzt und dann alle möglichen Anträge in der Sozialverwaltung sind zum überwiegenden Teil kommunale Themen. Das heißt, wird da nicht einfach dann der Fokus immer falsch gesetzt, indem man alles, was im Bund passiert, wird so beleuchtet und wenn es um Staatsversagen geht, ist es dann auf einmal die Kommune?
Würde ich so nicht zustimmen wollen. Ich bin jetzt nur eine überregionale Tageszeitungsleserin und da ist natürlich klar, dass das da die Kommunen in der Frankfurter Allgemeine Zeitung dann wahrscheinlich am Rhein-Main-Teil, den ich aber nicht lese, behandelt wird und dann natürlich die bundesrepublikanische Thematik das große Thema ist. Während halt ein Lokalblatt sich natürlich mit den lokalen Begebenheiten beschäftigt und jetzt meine Durchforstung zum Thema Wohngeld, das wirklich auch detailliert gemacht wird. Aber ja, dann habe ich halt diese Diskrepanz vor Ort, beschäftige ich mich mit dem Problem vor Ort, kriege aber in den überregionalen Medien zu wenig den Connex hin. Und gleichzeitig haben wir da aber auch, und da kommen wir wieder in ganz andere Sphären über Problematiken, die wir haben. Für was interessieren sich meine Leserinnen und Leser? Für was interessieren sich die Leute in den Talkshows? Und da könnten wir uns jetzt, glaube ich, stundenlang darüber unterhalten, was für Themen eigentlich deutlich wichtiger wären als die Themen, die behandelt werden in den Talkshows. Und das passiert nicht. Aber da muss man leider auch feststellen, dass auch die Bürgerinnen und Bürger zu weniges Interesse haben. Und gleichzeitig, und wie gesagt, dann kommen wir wieder in Diskussion darüber, wie funktionieren Medien heutzutage, ne? Habe ich als Journalist.
Der einzige Bürgermeister, der immer auftaucht, ist Boris Palmer. Und ja. Dann hat man natürlich noch nicht das repräsentative Bild des Bürgermeisters.
Genau, hat man definitiv nicht. Und als ehemalige, also in Tübingen Studierende, wäre ich auch froh, mal andere Bürgermeister sieht, denn es gibt total kluge. Peter Kurz, der ehemalige OB aus Mannheim, hat jetzt mal ein kleines tolles Büchlein geschrieben. Bessere Politik heißt es, glaube ich. Gute Politik, danke. Dass sich sehr gut liest. Und auch Uwe Schneidewind aus Wuppertal macht total solle Sachen. Aber wie gesagt, mir fällt so eine Medienschelte immer schwer, weil man sie halt auch irgendwie die Kapazitäten haben muss, da irgendwie reinzukommen. Dann zögern natürlich auch manche irgendwie so kritisch, sich in den Medien zu äußern, weil das natürlich auch immer irgendwelche Effekte hat. Also ja, wir müssen da besser werden, aber ich glaube, da muss sich jeder an die Nase fassen. So eine Medienschelte in der Form würde ich dann nicht abgeben wollen.
Alleine werden das auf jeden Fall nicht sein. Aber wenn man sich jetzt diese ganzen Vorschläge, es gibt ja dann auch noch irgendwie vom Bundespräsidenten eine Initiative, die dann in der Tat medial sehr stark begleitet wurde von Reform-Initiative und so weiter. Also es gibt da ja schon noch einiges. Das Buch von Peter Kurz hast du gerade angesprochen. Wie siehst du insgesamt, sind da die Kommunen und auch die Interessen der Kommunen entsprechend berücksichtigt? Also klar, bei Peter Kurz unterstelle ich mal ja. Aber wie kriegen wir die ganzen Schwerpunkte zusammen? Oder ist das jetzt so ein, bin ich jetzt einfach nur der kommunale Lobbyist, der dann also so wie alle Lobbyisten rufen, aber mein Thema ist doch ganz wichtig, das muss doch ganz vorne stehen? Oder fehlt da wirklich was?
Ich glaube, da fehlt wirklich was. Und es ist total richtig und wichtig, dass du da als Lobbyist für die Kommunen diese Aufmerksamkeit dir suchst. Denn gesagt, ich habe das Buch von Peter Kurz gelesen und er bezieht sich da ja auch explizit über auf die Stadt als Ökosystem für Demokratie, für die Herausforderungen, die Politik hat, sei es von Migration, Nachhaltigkeit, Demokratie und so weiter und so fort. Und auch mir, die ja wirklich ehrlich wenig Ahnung von Kommunen hat, eben auch eher auf der bundespolitischen Ebene unterwegs ist. Ich habe sofort bei den ersten Seiten gedacht, das ist so ein wichtiger Punkt. Also er hat so recht mit dieses Ökosystem Stadt und auch was Stadt für einen als Menschen bedeutet und was man sich auch identifiziert, ja, und welche wahnsinnigen Potenziale für eine Gesellschaft in einer Stadtgesellschaft liegen. Und da habe ich mir auch nur gedacht, ich würde mir wünschen, dass wir uns das mehr bewusst machen, denn die Stadt oder das Dorf, das ist ja eben auch der Ort, wo ich Gemeinschaft erfahre. Ne? Die Grundlage für Vertrauen, für Demokratie, zu wissen, das ist hier unseres, da geht es um unsere Gemeinschaft und das ist eben qua Bundesebene habe ich das nicht. Und da wirklich auch nochmal diese Bedeutung zu haben, das Erleben des Staates durch die Verwaltung oder durch Räume, die eine Stadt mir gibt, eröffnet, wo ich als Bürgerin mit anderen Bürgern zusammenkommen kann, diskutieren kann, Spaß haben kann, einfach nur nett schwatzen kann. Das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, wenn man diese Perspektive nochmal stärker bedenkt bei Überlegungen auf der Bundesebene, die ich auch nur auf der Bundesebene machen kann, dann hätte ich einen erheblichen Mehrwert und könnte wirklich bessere Politik machen.
Jetzt heißt es ja ganz oft, Kommunen sind das Fundament des Staates, das Fundament unserer Demokratie. Gleichzeitig werden sie dann aber als unterste Ebene behandelt. Warum nicht dann die erste Ebene? Ist das Sonntagsrede? Und wenn, wie kriegen wir das aus der Sonntagsrede raus in die Realität?
Gute Frage. Gleichzeitig sind die guten Fragen immer die schwersten Fragen. Ich glaube nicht, dass es eine Sonntagsrede ist. Ich muss sagen, von allen Abgeordneten, insbesondere denen, die einen Wahlkreis betreuen, die Wahlkreisabgeordnete sind, die merken und die spüren das, dass da halt das Fundament ist, da die genau auch das erleben, was ich gerade erklärt habe. Nur manchmal ist es ja auch so, dass einem das Selbstverständliche gar nicht so bewusst ist, wie sehr man das vielleicht nochmal auch aktiv die Perspektive einbringen muss. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn ich solche Sonntagsreden, die ja dann häufig Leute tun, die eben landesweit unterwegs sind, die so zu halten, dass ich sie als Einwohnerin einer Kleinstadt auch auf mich beziehen kann. Also die können ja nicht eben über, nehmen wir Tübingen wieder als Beispiel, das konkret runterbrechen. Ein Bundespräsident kann ja nicht auf Tübingen konkret runterbrechen, damit ich das bei mir mehr nachvollziehen kann. Das heißt, er muss auf der Ebene einer Sonntagsrede bleiben. Natürlich käme es dann darauf an, im Handeln solche Dinge deutlicher zu zeigen, wo ich dann schon kritisieren würde, wenn er der Schirmherr einer mehrerer Arbeitsgruppen zum Thema Staatsmodernisierung ist, wo denn da die Kommunen vertreten sind. Da muss ich dann schon sagen, ja, dann ist es halt auch wirklich eine Sonntagsrede, weil da finden die nicht statt. Aber ich glaube, das ist halt so eine Diskrepanz, die ich habe. Ne? Wenn ich kann in dieser, auf dieser Ebene nur Sonntagsreden halten, ich muss dann das in meinem Handeln zeigen. Mhm. Und da fehlt es dann, glaube ich, häufiger.
Nochmal, wo auch Stichwort Diskrepanz und Handeln. Es gibt ja jetzt auch diesen wunderschönen populistischen Ansatz, also den gibt es schon seit Jahren, irgendwie schlanker Staat, der Staat muss irgendwie kleiner werden. Jetzt letzten Sonntag gab es dann irgendwie ein bisschen mehr Milei und Maskwagen. Ne? Also Milei, der argentinische Staatspräsident, der im Wahlkampf mit einer Kettensäge sozusagen sich auf die Bühne gestellt hat und alle sagten, oh Gott, ist der verrückt. Elon Musk, der sich jetzt im US-Wahlkampf, sage ich jetzt mal, besonders profiliert hat, die dann über schlanken Staat und Bürokratieabbau und Ähnliches irgendwie versuchen, sich zu ändern, was auch erstaunlich bei vielen, auch witzigerweise gerade irgendwie in der Startup-Branche gab es da jetzt einige, die sich da irgendwie besonders, die das besonders spannend fanden. Was wäre deine Antwort an die, die sagen, wir müssen das einfach alles weniger Staat und dann wird das schon mehr wie ein Unternehmen?
Als ein Mensch, der sich selbst als Liberale versteht, habe ich da die letzten Tage nochmal in Fachliteratur geschaut und musste dann feststellen, dass auch jemand ein Nationalökonom und klassischer Liberale wie Ludwig von Mises selbst der Überzeugung ist, dass es Bürokratie braucht, eben gerade in Bereichen des Staates, damit der Staat funktionieren kann und in Bereichen, wo der Markt nicht funktionieren kann. Da würde ich mir dann doch von solchen Leuten, die ja dann doch eher sich im liberalen, aber vermutlich eher libertären Spektrum sehen, mal Literatur lesen zu dem Thema. Dann käme man hoffentlich nicht auf solche Ideen, dass das gut wäre. Und ich finde es erschreckend, mit welch einer Werft auf Elon Musk geschaut wird und gesagt wird, dass das ein gutes Vorbild sei, weil ich mich da schon wieder frage, habt ihr eigentlich irgendwann mal gelesen, was der so machen will? Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dieser Staat muss effizienter werden. Das schließt für mich auch erstmal die Frage aus, wie groß ist der Staat? Ein effizienter Staat soll effizient sein, der kann sehr groß sein, der kann auch sehr schmal sein, das ist aber dann wiederum eine andere Frage. Aber wir können uns darauf einigen, wir wollen einen effizienten Staat haben. Allerdings sagt Elon Musk bisher gar nichts zu einer Effizienz des Staates. Alles, was er bisher veröffentlicht hat, auch in seinem Gastbeitrag im Wall Street Journal, ist Kostenreduktion. Kostenreduktion von Gesundheitsleistungen, von Leistungen für Veteranen, Leistungen für Familien, die sich nicht genügend Lebensmittel leisten können und daher Lebensmittelmarken bekommen. Er hat auch bisher nur Listen veröffentlicht von Menschen aus der Verwaltung, die er gerne rausschmeißen möchte, mittels Exekutivvollmachten über Trump, gedeckt vom obersten Gerichtshof. Das sind alles Leute, die sich mit Klima- und Umweltfragen beschäftigen. Interessanterweise die Themen, die ihn ein bisschen mit seiner Tesla-Produktion und Fabrikausbau behindern. Also ich sehe da nichts an Effizienz. Ich sehe der autoritäre, libertäre Gedanken zu einer Kostenreduktion von Leistungen, wo jemand meint, dass die nicht in den Staat gehören. Und natürlich kann man diskutieren, sollte ein Staat Gesundheitsleistungen machen. Wir haben das, glaube ich, in Deutschland mit unserem System geklärt. Das darf man gerne diskutieren, aber dann bitte nicht mit der Meinung, Elon Musk würde sich um Effizienz des Staates kümmern. Und ich frage mich auch, wie man, wenn man sich noch nicht beschäftigt hat, damit sagen will, die Leute müssen rausgeschmissen werden. Es ist, ich finde es schrecklich und es zeugt nur davon, dass man sich damit nicht beschäftigt hat. Und es zeugt auch davon, dass man sich nicht mit der Verwaltung in diesem Land beschäftigt hat und mit all den Dingen, die hier notwendig wären, dass ich die explizit benennen könnte und auch nicht mit den ganzen Menschen und Vorhaben in der Verwaltungslandschaft in Deutschland, die sich bereits damit beschäftigen, Dinge voranzubringen und effizienter zu gestalten. Ja.
Die Frage ist halt nur, braucht man dann so jemanden, also ich versuche jetzt mal, ohne dass es jetzt meine Meinung wäre, aber dann doch dann irgendwann den gordischen Knoten, den man irgendwie durchschlägt, weil wenn ich jetzt einzelne Verwaltungsleistungen angucke, finden sich immer hundertfache Begründungen, warum jetzt genau die aber wirklich sinnvoll ist. Und die andere, also die ist, also das geht aber auf keinen Fall. Und das ist so ein bisschen wie Schrank aufräumen. Dann hat man alles, was man anguckt und eigentlich, ach, das würde man doch gern behalten. Und zum Schluss ist der Schrank genauso voll, wie er vorher war.
Ja.
Brauchen wir dann überhaupt nur weniger oder ist dann vielleicht nicht die Aufgabe dann doch eher das, was wir machen, dann vielleicht ein bisschen effektiver zu machen? Also
auf jeden Fall braucht es da solche Maßnahmen. Und ich weiß auch, dass sich da Leute Gedanken drüber machen können, es aber nicht in der nötigen Form wiedergeben, wie es, glaube ich, angemessen wäre. Aber so Menschen wie Professor Dirk Heckmann von der TU München beschäftigen sich als Jurist auch mit solchen Fragestellungen und auch so einer Amnesie-Ding, wo ich sagen muss, das muss einfach alles raus. Aber, und das ist halt der Unterschied zu Elon Musk, ich bin davon überzeugt, dass sich auch radikale Maßnahmen, die mit Sicherheit notwendig wären und sinnvoll wären, aber auf einem demokratischen Weg hinbekomme und eben so, dass ich halt wirklich Effizienzen hebe und keine Kostenreduktion mache im Sinne von, ich möchte jetzt Sozialleistungen streichen. Dass wir Kosten reduzieren, weil ich vielleicht keine wirren Prozesse mehr habe, wo ich sinnloserweise Akten von A nach B mehrfach hin und her schicke, bis ich merke, das ist total sinnlos. Völlig fein. Die Kosten sollen gerne reduziert werden. Das ist ja auch der Effizienzgedanke dahinter. Also ich glaube, das ist notwendig und das ist möglich. Aber dann würde ich mir eben wünschen, dass in solchen Diskussionen explizit auch mal so ein Vorschlag gemacht wird. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele, in denen ich nicht so firm bin. Aber dann, wie gesagt, darauf referenzieren und nicht auf Elon Musk.
Blick auf die Uhr. Ich habe jetzt die ganze Zeit, das ist jetzt das erste Mal auf die Uhr geguckt, einen kleinen Schreck bekommen. Vielleicht nochmal ein Blick auf die Finanzen. Viele Kommunen kämpfen mit Haushaltsdefiziten. Modernisierung gibt es in der Regel nicht für umsonst. Das heißt, da muss man investieren, wie bei vielen anderen Sachen auch. Nicht investieren bedeutet aber auch da, wie bei vielen anderen Sachen auch, ist in der Regel sogar noch teurer, nur halt nicht haushaltsrelevant. Was kann man da machen? Welche Unterstützung ist da notwendig, um die Innovationskraft zu fördern und gleichzeitig Digitalisierung voranzutreiben und dann auch noch mit Blick auf die angespannte Haushaltslage, die jetzt inzwischen ja in ganz Deutschland angekommen ist? Das waren ja in den letzten Jahren eher immer mal in einzelnen Regionen, wo es halt sehr, sehr schwierig war. Inzwischen sind auch Bayern und Baden-Württemberg quasi flächendeckend im Minus und haben oder sehen ihre Handlungsfähigkeit da immer weiter bedroht. Was muss man da jetzt machen, um nicht vor die Wand zu laufen?
Also ich bin keine Expertin im Haushalt, Finanzpolitik und so weiter und so fort, aber Gedanken, die mir dazu kommen. Zum einen wird ja schon mehrfach diskutiert, auch mit den Dresdner Forderungen beispielsweise, dass Dinge, die der Bund fordert, eben auch vom Bund zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich glaube, diese Dresdner Forderungen, die müssen nochmal stärker in den Blick genommen werden und im besten Fall auch umgesetzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch Kosten deutlich reduziert werden bei den Kommunen selber. Dann möchte ich immer nur noch wieder darauf plädieren, Dinge zu kopieren und zu übernehmen. Es ist ganz, ganz viel da und wir machen das ja alle für Deutschland als Ganzes und nicht für eine Kommune. Also kopiert diese Sachen. Es ist toll, es ist großartig, es ist nichts Schlimmes, solche Sachen eben zu übernehmen. Das spart eben auch Kosten, weil ich Sachen, die nochmal selbst entwickeln muss. Mit Leuten auch sprechen, über eigene Fehler sprechen. Das hilft denen eben nicht anderen, das nicht zu machen. Das sind natürlich immer nur so kleine Tropfen. Und dann, wenn es um meine ganz persönliche Meinung geht, dann haben wir, glaube ich, ein Thema mit der Schuldenbremse, an die wir ran müssten. Aber wie gesagt, davon bin ich wieder die Expertin bei diesem Thema. Ich sehe nur, es war heute auch die Bundesbank, die gesagt hat, das müssen wir reformieren. Der Economist sagt, die muss eigentlich ganz weg. Und da geht es ja eben um Investitionen und ich glaube, du hast es angesprochen, das merkt man immer erst später und nicht im Haushalt, diese Fehler. Ich glaube, dieser Punkt, den wir immer nur angerissen haben in der letzten Stunde, ist es glaube ich schon fast, dieses Vertrauen in den Staat, das kann ich nicht beziffern, das kann ich nicht bemessen, aber es ist ein unschätzbarer Wert und das sollte uns das wert sein, dass wir eben da auch entsprechend rein investieren, weil da geht es eben ums Fundament, ne, um die Struktur unseres Landes und ich glaube, da wäre das auch ein wichtiger Kniffe, den man machen müsste.
Dann, du hast ja jetzt schon halb beantwortet, ich nehme jetzt einfach mal die letzte Frage, die ich mir hier aufgeschrieben hatte und die lese ich jetzt einfach mal genau so vor, wie sie hier steht. Was sind aus deiner Sicht die dringendsten Maßnahmen, die in der kommenden Legislaturperiode ergriffen werden müssten, um Kommunen als Motor der Staatsmodernisierung zu stärken und sie als Fundament eines modernen, bürgernahen Staates zu fördern? Ich glaube, das ist ja dann im Endeffekt das, wo wir die ganze Zeit drum gekreist haben, wo sind die nächsten notwendigen Schritte und das Thema erstarkender Populismus in der Politik und so weiter, die viele Dinge ja auch schwieriger machen, was wir jetzt gar nicht so wirklich angesprochen haben, das bedeutet aber ja im Umkehrschluss, dass die nächste Legislaturperiode eigentlich die ist, in der viele Dinge passieren müssen, weil wir sonst aufpassen müssen, dass wir sonst keine Chance mehr haben, sie umzusetzen.
Und ich glaube, das kann man nicht genügend betonen, dass die nächste Legislaturperiode die ist, wo wir echt das anpacken müssen. Und deswegen würde ich, wenn ich deine letzte Frage beantworte, gar nicht so sehr mich auf die Kommunen fokussieren wollen, sondern ich würde sagen, dass wir auf allen Ebenen, also von der Bürgermeisterin bis zum nächsten Bundeskanzler, begreifen müssen, dass das wirklich ein absolutes prioritäres Thema ist, die Verwaltungstransformation, dass ich kein politisches Vorhaben von der Zeitenwende über Klimawandelbekämpfung bis hin zu Sozialleistungen mehr umsetzen werden kann, wenn ich nicht die Verwaltung leistungsfähig mache. Und das muss mir klar sein, das muss jedem Fachpolitiker, jeder Fachpolitikerin klar sein. Und ich muss die gesamte Expertise, die in diesem Land vorhanden ist, ich sage es nochmal, von den Kommunen bis zu den nachgeordneten Behörden in Anspruch nehmen. Es ist schön, wenn wir auf Estland schauen, ich habe selber Skandinavien angesprochen oder Österreich oder wenn wir uns irgendwie Musk als Vorbild nehmen. Es bringt alles nichts. Aber es bringt was, sich die geballte Expertise, die wir in diesem Land haben, die Leute, die da dran tagtäglich arbeiten, die zu fragen und die zu Rate zu ziehen, weil die kennen den deutschen Kontext. Und ich glaube, das wäre, Stichwort Effizienz, deutlich effizienter, das zu tun.
Sehr schön. Ann-Kathrin, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und für deine vielen klugen Gedanken und Anregungen.
Vielen Dank dir.
Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für euer Interesse. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann sagt's gerne weiter, teilt den Link zur Podcast-Reihe und ladet andere Leute ein, Wir Kommunalen nachgefragt anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch ganz einfach die Podcast-Reihe. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.